Unser heutiger Predigttext steht bei Ezekiel im Kapitel 34, die Verse 1 bis 16 und 31. Und des Herrn Wort geschah zu mir: Du Menschenkind, weissage gegen die Hirten Israels, weissage und sprich zu ihnen. So spricht Gott der Herr: Wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden. Sollen die Hirten nicht die Herde weiden? Aber ihr esst das Fett und kleidet euch mit der Wolle und schlachtet das Gemästete, aber die Schafe wollt ihr nicht weiden. Das Schwache stärkt ihr nicht und das Kranke heilt ihr nicht. Das Verwundete verbindet ihr nicht, das Verirrte holt ihr nicht zurück und das Verlorene sucht ihr nicht. Das Starke aber tretet ihr nieder mit Gewalt. Und meine Schafe sind zerstreut, weil sie keinen Hirten haben und sind allen wilden Tieren zum Fraß geworden und zerstreut. Sie irren umher auf allen Bergen und auf allen hohen Hügeln und sind über das ganze Land zerstreut. Und niemand ist da, der nach ihnen fragt oder sie sucht. Darum hört ihr Hirten des Herrn Wort. So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, weil meine Schafe zum Raub geworden sind und meine Herde zum Fraß für alle wilden Tiere, weil sie keinen Hirten hatten und meine Hirten nach meiner Herde nicht fragten, sondern die Hirten sich selbst weideten, aber meine Schafe nicht weideten. Darum, ihr Hirten, hört des Herrn Wort. So spricht Gott der Herr: Siehe, ich will an die Hirten und will meine Herde von ihren Händen fordern. Ich will ein Ende damit machen, dass die Hirten sind und sie sollen sich nicht mehr selbst weiden. Ich will meine Schafe erretten aus ihrem Rachen, dass sie sie nicht mehr fressen sollen. Denn so spricht Gott der Herr: Siehe, ich will mich meiner Herde selbst annehmen und sie suchen. Wie ein Hirte seine Schafe sucht, wenn sie von seiner Herde verirrt sind, so will ich meine Schafe suchen und will sie erretten von allen Orten, wohin sie zerstreut waren zur Zeit, als es trüb und finster war. Ich will sie aus den Völkern herausführen und aus den Ländern sammeln und will sie in ihr Land bringen und will sie weiden auf den Bergen Israels, in den Tälern und wo immer sie wohnen im Lande. Ich will sie auf die beste Weide führen und auf den hohen Bergen in Israel sollen ihre Auen sein. Da werden sie auf guten Auen lagern und fette Weide haben auf den Bergen Israels. Ich selbst will meine Schafe weiden und ich will sie lagern lassen, spricht Gott der Herr. Ich will das Verlorene wieder suchen und das Verirrte zurückbringen und das Verwundete verbinden und das Schwache stärken. Und was fett und stark ist, behüten. Ich will sie weiden, wie es recht ist. Ja, ihr sollt meine Herde sein, die Herde meiner Weide, und ich will euer Gott sein, spricht Gott der Herr. Amen.
So, wir haben den Sonntag, wo es um den Hirten geht, den guten Hirten, und es geht um schlechte Hirten. Wir haben gerade die Lesung gehört. Bea hat perfekt die Lesung vorgetragen, mit den entscheidendsten Stellen immer genau betont, dass das richtig gut rauskam, was so der Inhalt des Textes da ist. Und heute will ich mit euch in die tiefe, tiefe Mathematik der Theologie einsteigen. Ich hatte früher, als ich in der Schule war, Mathe-Leistungskurs, deswegen bin ich ein großer Experte, was Mathematik auch anbelangt, und dachte mir, hey, heute an diesem Sonntag kann ich doch mal beides, Theologie, Reden über Gott, und Mathematik miteinander verbinden, weil das wichtig ist für die Predigt. Also, ich hoffe, ihr könnt sehen, ein Pastor ist auch lateinisch für Hirte. Pastor, lateinisch Hirte. Also ein Pastor ist gleich ein Hirte, jemand, der sich um Leute kümmert und für Leute da ist. Gleichzeitig sagt unser guter Patron unserer Kirche, Martin Luther, dass nicht nur Pastoren Hirten sind, sondern alle Christen sind Pastoren. Er redet vom Priestertum aller Gläubigen. Das heißt, die Gemeinde oder auch jeder einzelne Christ ist auch ein Pastor, weil Priester und Pastor kann man synonym verwenden, das heißt, jede Gemeinde, jeder Christ ist auch ein Pastor. Und wenn man das jetzt zusammenfolgert, also hier Hirte und Pastor, haben wir hier oben auch schon festgestellt, ne? Mathematisch, Pastor gleich Hirte. Dann kann man auch sagen, jede Gemeinde oder jeder einzelne Christ ist dann auch ein Hirte. Und dann redet die Bibel noch weiter mathematisch, weil die Bibel sagt dann auch noch, man ist dann selber als der, der man ist, immer ein Schaf. Also manchmal ein bisschen blöd, manchmal auch ein bisschen naiv, immer schön flauschig, immer total niedlich und wunderschön und immer irgendwie angewiesen auf vor allen Dingen Gott, dass man von Gott wie ein Hirte begleitet wird. Das heißt, jeder Pastor ist gleichzeitig auch ein Schaf. Also jemand, der sich um Leute kümmert, aber auch der selber bekümmert werden muss. So, Pastor gleich Schaf. Jede Gemeinde ist dementsprechend, wenn man Priestertum aller Gläubigen wieder sagt, auch ein Schaf. Jeder einzelne Christ ist ein Schaf und dann kann man auch sagen, jeder Hirte ist auch ein Schaf. Und man kann das auch umdrehen, auch das habe ich in der Tiefe meines Mathewissens im Mathe-Leistungskurs gelernt. Links und rechts ist austauschbar bei dem Gleichzeichen. Das heißt, jedes Schaf ist auch eine Gemeinde oder gehört zu einer Gemeinde. Jedes Schaf ist ein Pastor und jedes Schaf ist ein Hirte. Und das ist letztendlich das, was gleich super, super wichtig ist für die Predigt. Und wenn ihr mal jetzt eure Hände nochmal anschaut, bei mir ist das schon verschwommen, dann erinnert euch das während der Predigt daran, dass ihr, die ihr jetzt in den Bankreihen sitzt, zum einen ein S, ein Schaf seid und ihr seid zum anderen ein H, ihr seid ein Hirte. Weil das so ist, ich glaube, Schaf kann sich jeder irgendwie so ein bisschen reinversetzen, dass man jemand ist, der irgendwie ein bisschen Leitung und Führung vielleicht nötig hat oder dass man auch auf Gott angewiesen ist. Und Hirte ist jeder von euch, der ihr da sitzt, weil Gott um euch herum Leute reingesetzt hat und hingestellt hat, wo ihr eine gewisse Verantwortung für übernehmen könnt oder wo ihr euch drum kümmern könnt. Vielleicht, wenn man Hirte einfach mal ganz tief runterbricht, kann man sagen, Hirte ist jemand, der sich um andere Menschen kümmert, der für die da ist. Und ich wette mit dir, dass du Menschen in deinem Leben um dich herum hast, um die du dich kümmern kannst, für die du da sein kannst. Also, jeder ist ein Schaf, jeder ist ein Hirte. Das ist die tiefe theologische Mathematik an diesem Morgen. Das müssen wir jetzt im Kopf behalten für alles, was jetzt folgt. Wo befinden wir uns? Wir haben gerade die Lesung gehört aus Hesekiel 34. Hesekiel, ein Prophet, der wird 597 vor Christus aus Jerusalem deportiert. Das heißt, Jerusalem wurde zerstört von den Babyloniern und die haben dann das ganze Volk oder fast alles Volk rausgetragen aus Israel und haben das nach Babel gebracht. Und da saß er jetzt und da erzählt er jetzt den Leuten vor Ort, Leute so und so, ich habe Worte von Gott bekommen, die gebe ich euch jetzt weiter. Und da in Babylonien, da hat sich so ein bisschen so eine Gesellschaft in der Gesellschaft gegründet bei den Israeliten. Auch da, bei den Israeliten, die jetzt da vertrieben wurden und jetzt da waren, gab es so Leitungsstrukturen. Auch da gab es Leute, die sich um die anderen Israeliten kümmerten und die für die da waren. Also man kann sagen, auch da gab es dann Hirten. Und gegen diese Hirten redet jetzt Hesekiel. Und er nennt sie nicht sehr liebevoll auch und er bezeichnet sie auch nicht sehr liebevoll. Und die Überschrift auch in dem Text ist die bösen Hirten. Und diese bösen Hirten, von denen Hesekiel da redet, die denken erstmal nur an sich selbst. Da geht es darum, dass sie das Fett essen von den Schafen, dass sie die Wolle benutzen. Und das sind alles so Synonyme für das Beste, was es bei dem Schaf gibt. Das Fett war damals damit das Wertvollste, die Wolle für die Kleidung. Und das packen diese ganzen Hirten sich in die eigene Tasche. Und die beuten ihre Schafe, also die Menschen, um die sie sich eigentlich kümmern sollten, total aus. Die Hirten damals sind total pur egoistisch. Eigentlich müssten die sich um ihre Leutchen kümmern und für die da sein. Und denen helfen. Stattdessen machen sie genau das Gegenteil. Sie drücken sie nieder, die Starken werden nochmal gleichzeitig runtergedrückt und sie schieben alles in die eigene Tasche. Ausbeuterisches Verhalten, total egoistisch. Sie tun böse Dinge und dann unterlassen sie auch noch Sachen. In Vers 4 heißt es, das Schwache stärkt ihr nicht, das Kranke heilt ihr nicht, das Verwundete verbindet ihr nicht, das Verirrte holt ihr nicht zurück, das Verlorene sucht ihr nicht. Also sie unterlassen auch etwas. Nicht nur, dass sie böse Dinge tun, sondern sie lassen auch noch ihre Handlungen ins Leere gehen. Sie machen einfach nichts. Und es geht noch schlimmer sogar. Meine Kinder, die spielen hier gerne auf dem Vorplatz Verstecken. Und dann ist es immer so, dass einer anfängt zu zählen natürlich. Und dann verstecken sich alle und dann wird gesucht. Und es gab mal so eine Situation, da war jemand zu Besuch bei meinen Kiddies und hat angefangen zu zählen. Die Kinder haben sich angefangen zu verstecken und dann wurde gesucht oder auch nicht quasi, weil eins meiner Kinder hatte sich ein tolles Versteck ausgesucht und der eine Junge, der zu Besuch war, hat irgendwie 10 Sekunden lang gesucht und dann wurde er abgelenkt von irgendwas bei uns im Garten und ist in den Garten gegangen und hat dann da weitergespielt. Mein einer Sohn war aber noch mitten in seinem Versteck und wartete darauf, dass jetzt endlich mal jemand kommt und ihn findet. Und er saß da und er saß da und er saß da und er saß da. Und wenn er nicht gefunden worden wäre, dann säße er da heute noch so ungefähr. Und er kam dann irgendwann raus, so nach 3-4 Minuten, und er war total traurig. Ihm liefen richtig die Tränen runter, weil er hatte Angst, dass er vergessen wurde. Weil er nicht gesucht wurde und weil er nicht gefunden wurde. Und das war echt richtig blöd für ihn, ein ganz blödes Erlebnis, dass dann niemand kam, der ihn gesucht hat und der ihn gefunden hat. Und so werden diese Hirten auch dargestellt und geschildert. Vers 6 heißt es, niemand ist da, der nach den Schafen fragt und sie sucht. Niemand, der fragt und sucht. Und ich habe mich tatsächlich gefragt, wie sind wir als Gemeinde eigentlich an dieser Stelle aufgestellt? Sind wir eigentlich auf der Suche nach Menschen, die auch sich so wie mein Sohnemann im Gebüsch versteckt haben und eigentlich gerne gefunden werden möchten? Und eigentlich darauf warten, dass mal endlich jemand kommt und endlich jemand mal sich auf die Suche begibt und endlich mich mal findet in dem, wo ich mich gerade in meinem Leben vielleicht bewege. Dass ich vielleicht entweder himmelhochjauchzend bin und ich will das gerne mit jemandem teilen oder ich bin total niedergeschlagen und ich brauche eigentlich jemanden, der mal zu mir kommt und sich um mich kümmert. Und ich warte und es kommt aber keiner. Und von der St. Petrus-Gemeinde kommt auch keiner. Und von anderen Gemeinden vielleicht auch nicht. Und ich sitze und warte und es kommt keiner. Und ich habe mich gefragt, wie ist das eigentlich bei uns als Gemeinde? Wie sind wir da aufgestellt? Ist das unsere Aufgabe? Und rhetorische Frage, völlig klar, natürlich ist es unsere Aufgabe, dass wir suchen und finden sollen. Hier bei den bösen Hirten in Hesekiel 34, da gibt es einfach eine krasse Mitleidlosigkeit. Die Hirten, die leiden nicht mit. Die leiden mit ihrem Volk nicht mit. Es ist ihnen völlig egal, wie es den anderen geht. Hauptsache ihnen geht's gut. Das wird da aufgedeckt. Und so sollen wir eben als Christen nicht sein. Wir sollen mitleiden und uns an die Bedürfnisse und die Fragen der Leute auch ranhängen. Und das Krasseste ist eigentlich als letzten Punkt zu den bösen Hirten erstmal auch, die weiden sich selber, heißt es da. Das heißt, die kümmern sich wirklich nur um sich selber. Die sorgen sich um sich selbst. Im Schafbild mal zu bleiben, die scheren sich selber so die Wolle ab, wenn es ihnen im Sommer zu heiß wird, gehen zum Friseur vielleicht. Aber die Schafe, um die sie sich kümmern sollten, die das eigentlich nötig hätten, dass man denen mal die Wolle wegnimmt, das machen sie nicht. Die lassen sie einfach da stehen. Und dann ist das Schaf plötzlich mega voller Wolle und Selma hat es am Anfang gesagt, kann sich vielleicht, wenn es irgendwie blöd hinfällt, gar nicht mehr richtig aufrichten. Und die weiden sich selbst, immer noch, muss man tatsächlich sagen, weil es gab vorher, bevor jetzt das Volk Israel in das Exil reingeführt wurde, als Jerusalem zerstört wurde, da gab es viele, viele Jahre vorher immer die Ankündigung, ey, das wird passiert, Leute. Wenn ihr euch nicht ändert, wenn ihr nicht mal nach Gottes Geboten lebt, wenn ihr euch nicht mal richtig verhaltet und mal zu eurem Gott umkehrt und euch auf ihn ausrichtet, dann wird das passieren. Euer Land wird verwüstet werden und ihr werdet weggeführt werden ins Exil, liebe Leute. Das haben die immer wieder gehört und dann ist das passiert. Und dann sind sie im Exil und dann könnte man ja irgendwie auf den Gedanken kommen, ey, alles klar, das wurde groß angekündigt, es ist passiert, naja, vielleicht könnten wir jetzt mal ein bisschen unser Verhalten ändern und uns irgendwie mehr auf Gott ausrichten und seinen Willen mehr tun. Stattdessen passiert es nicht. Sie weiden sich immer noch, heißt es da. Immer noch drehen sie sich um sich selbst. Das heißt, es ist eine krasse Unbußfertigkeit, da an der Stelle zu sehen und zu entdecken, dass die Hirten immer noch um sich selber drehen und sich nicht auf das Volk konzentrieren. Eine krasse Unbußfertigkeit. Und anscheinend ist es auch so bei uns, 2000 Jahre später, dass nationale Katastrophen nicht unbedingt zu einer Buße führen. Man hat es ja leider, muss man sagen, auch entdeckt nach der richtig schlimmen NS-Zeit, wo ganz viel, alles eigentlich kann man sagen, richtig falsch lief. Und danach war von ganz vielen Leuten keine große Buße tatsächlich zu erleben und zu sehen. Erstaunlich, dass die immer noch sich selber weiden. Und das Traurige ist, dass bei uns heutzutage, 2000 Jahre später, auch ganz oft an vielen Stellen unseres Lebens, ich rede auch ganz von mir jetzt, von meinem Leben, auch immer noch böse Taten getan werden, immer noch Unterlassungen herrschen und an manchen Stellen auch immer noch eine Unbußfertigkeit da ist. Und das unterstelle ich dir jetzt. Ich glaube, ich darf das jetzt einfach mal tun. Ich unterstelle dir, dass das vielleicht, wenn du in deinen Spiegel zu Hause guckst, an manchen Stellen ähnlich ist. Dass du da auch böse Taten entdeckst, dass du Unterlassungen feststellst und dass du an manchen Stellen auch unbußfertig bist und bleibst. Insofern können wir uns als Hirten, wo ist es da, das H, gut irgendwie schon auch angesprochen fühlen mit dem, was Hesekiel da sagt und schildert, dass wir auch so Hirten sind. Und das zeigt uns auf, wie wir eigentlich als Hirten sein sollten und könnten. Was sind denn jetzt die praktischen Konsequenzen davon? Und es ist eine Menge, was man da erstmal rausziehen kann an diesem Punkt. Das erste ist, tue Buße. Kehr mal um zu Gott. Da an den Dingen, wo du irgendwie immer wieder scheiterst und Dinge falsch machst, zu sagen, ey Gott, hilf mir da raus und ich bekenne, dass ich da was falsch gemacht habe, ich kehre um zu dir, Gott. Tu mal Buße, raus aus der Unbußfertigkeit, rein in die gute Buße. Das zweite nenne ich jetzt mal, verzichte auf den letzten Krümel Essen. Ich weiß nicht, ob ihr diese Situation kennt, wenn man am Essen ist, also das Setting ist, man isst mit mehreren zusammen und man ist nicht im Restaurant, wo man was Eigenes zu essen bekommt, sondern man isst mit mehreren zusammen. In einem Land vor Corona-Zeiten war das mal so, dass das ging. Und dann stand auf dem Tisch so leckeres Essen in verschiedenen Schüsselchen oder Schalen. Dann gab es da Kartoffeln und Kroketten und Rotkohl, Rosenkohl, was auch immer. Und dann saß man zusammen und hat lecker gegessen. Und irgendwann leerten sich diese Töpfe. Und am Ende waren nur noch vielleicht 2 Kroketten drin. Und du siehst es. Und du guckst dich verstohlen um. Haben die anderen die auch bemerkt? Und dann schnappst du schnell zu, nimmst die beiden und stopfst sie schnell in den Mund, damit sie niemand anderes isst. Und du hast das letzte Rest bekommen und gefunden. Oh, und dein Bauch ist gesättigt. Bei den Hirten, wenn man sich die jetzt anguckt, wird aber stattdessen dazu aufgerufen, auf den eigenen Vorteil zu verzichten. Das heißt, bei dem Essen vielleicht zu fragen, ey, ich sehe diese beiden Kroketten, ich könnte mir schon vorstellen, sie zu essen, aber mag sie jemand noch lieber als ich? Möchte jemand anderes sie vielleicht haben? Oder auch an der Stelle darauf zu vertrauen, okay, auch wenn ich jetzt diese beiden Kroketten nicht in mich reinstopfe, ich werde schon noch genug zu essen kriegen, weil der Nachtisch mit irgendwie Tiramisu, die wartet ja auch noch auf mich, kriege ich auch noch was. Ich muss die beiden Kroketten jetzt nicht essen. Und zu vertrauen, dass Gott mich auch versorgt an dieser Stelle, zurückzutreten vom eigenen Vorteil. Also sich zu fragen, wo, an welchen Stellen in deinem Leben kannst du eigentlich von deinem eigenen Vorteil zurücktreten, wegtreten, darauf verzichten. Wo ist es eigentlich? Und das Dritte, was uns das lehrt, ist auch, wer zu viel um die eigenen Bedürfnisse und Gedanken kreist, der läuft Gefahr, Gott beiseite zu schieben und die Menschen, die ihn brauchen, im Stich zu lassen. Ich glaube, das ist so eine geistliche Wahrheit, dass ein guter Hirte und ein guter Leiter das Wohl der anderen mehr im Blick hat als das eigene Wohl. Und dass er nicht seine eigene Karriere oder sein riesiges eigenes Wohlbefinden immer wieder in den Vordergrund stellt. Der Hans Küng, so ein katholischer Theologe, der ist ja so vor knapp 2 Wochen, glaube ich, verstorben, der hat mal in dem Fall über die katholische Kirche folgendes Zitat gebracht. Herrschen im Reiche Christi bedeutet dienen. Doch fällt es gerade in Rom und im Vatikan gewiss oft schwer, an der Kirche, wo das Königtum Christi Maßstab sein sollte, nicht Ärgernis zu nehmen. Statt Dienst allzu oft Herrschsucht. Statt Dienst allzu oft Herrschsucht. Eigentlich sollte das Ideal für uns als Christen der Dienst sein, für andere da sein, die anderen größer machen und von dem eigenen Vorteil ja zurücktreten und stattdessen auf die anderen Leute gucken und sich zu fragen, wie kann ich denen beistehen, wie kann ich denen helfen? Und nicht Herrschsucht zu betreiben. Und ich befürchte, dass das bei uns Menschen aufgrund der Sünde schon auch irgendwie drin steckt, dass wir gerne immer groß sein wollen und stark sein wollen und irgendwie besser sein wollen als andere. Auch in manchen Gremien passiert es ja, dass es da dann nur noch um Macht geht und gar nicht mehr um irgendwelches Miteinander, sondern man will auf dem eigenen Vorteil beharren und auf dem eigenen Ding und das durchboxen, koste es, was es wolle. Und da mal von sich selber rauszutreten und zu fragen, ey, ich gucke mich gerade an und worum geht es mir jetzt eigentlich wirklich? Und festzustellen, ah, es geht mir gerade nicht um die anderen, es geht mir um mich und meine Herrschsucht, ist ein echt guter Tipp, das mal so zu probieren. Also Gedanken auch um die anderen Leute kreisen zu lassen, nicht nur um sich. Dann, wo ist dein Mitleiden? Die Hirten, die Bösen, sind ja nicht mitleidend. Eine Mitleidlosigkeit wird aufgezeigt. Und zu gucken, an welchen Stellen habe ich Chancen mitzuleiden? Wo sind Leute um mich herum, die ein Mitleiden benötigen? Wo ich für sie da sein kann und da sein soll? und mich für sie einsetzen. Wen oder wo auch in deinem Leben kannst du eigentlich Menschen suchen und nach ihnen fragen? Mal aufzuschreiben, die Leute, mit denen du zu tun hast, und sich dann zu überlegen, okay, wen kann ich eigentlich hinterhergehen? Vielleicht auch die, die du immer nur siehst und gar nicht mit Namen kennst, mal da hinterherzugehen. Und vor allen Dingen so ein Projekt mal zu starten. Hornbach ist ja diese Baumarktkette, die macht ja immer richtig starke Werbung. Da könnte man, glaube ich, gefühlt jede Werbung hier drauf zeigen und für irgendeine Predigt als Beispiel verwenden, weil da echt immer richtig gute Sachen sind. Und am Ende kommt immer der Slogan, mach's zu deinem Projekt. Und man denkt sich, ja, ich will auch in den Baumarkt fahren, am besten zu Hornbach und jetzt will ich ein Haus bauen oder eine ganze Kathedrale. So cool sind die Werbung. Mach's zu deinem Projekt. Und das kann man auch als Hirte drüber schreiben, über sich selber und über eine andere Person. Dass man sich eine Person mal raussucht, für die man ganz besonders so ein Hirte sein möchte. Und um die man sich kümmern möchte und für die man all das Gute einfach bewirken möchte. Und dann diese Person anzuschauen und rüber zu schreiben, mach's zu deinem Projekt. Welche Person könnte in deinem Leben das Schaf sein, um das du dich als Hirte jetzt gut kümmern kannst und gut kümmern willst? Welche Person kann das sein? Such dir erstmal nur eine raus, das reicht vielleicht für den Anfang, um da weiter in das Hirtendasein, in die Übung auch reinzukommen. Welche eine Person kann dein Schaf sein? Und dann finde ich als letztes zu diesem Punkt erstmal wichtig zu sagen, die Perspektive ist entscheidend. Und eine gute Perspektive an der Stelle ist, was kann ich tun, dass jemand zum Besten wird? Was kann ich tun, dass jemand zum Besten wird? Wenn ich mir so das Leben angucke von einem Menschen und ich sehe das und ich überlege mir, ey, was kann sich in dessen Leben verändern, wenn die Person Jesus kennenlernt und Jesus in dem Leben richtig krass wirkt? Wie sieht es aus? Und was kann ich dazu tun? Was ist mein Beitrag, dass das auch entsteht? Was kann ich machen, dass diese Person in das beste Bild verwandelt wird, was Jesus von dieser Person dann auch hat? Und das finde ich eine mega Perspektive, das Beste in der anderen Person. Und sich danach auszustrecken und das zu fragen. Und das Paradoxe ist, je mehr ich mich um andere kümmere und je mehr ich vielleicht auch eben von meinem eigenen Ross und Thron heruntersteige, desto mehr Erfüllung finde ich. Man denkt ja eigentlich, wenn ich mich jetzt nicht mehr so ganz um mich kümmere und wenn ich jetzt mich irgendwie vielleicht an der und der Stelle mal zurücknehme, dass mein Leben schlecht wird und dass ich irgendwie nicht mehr motiviert bin oder weniger Kraft habe. Und ich erlebe aber selber, dass das Gegenteil der Fall ist. Je mehr ich mich für andere einsetze und um andere kümmere und sehe, was bei denen Cooles passiert in deren Leben, desto mehr Kraft und Motivation und Freude erlebe ich eigentlich selber. Und das ist das Paradoxe. Das Kümmern um andere führt bei einem selber zu einer größeren charakterlichen und erbaulichen Stärke. Das war Punkt 1, die bösen Hirten. Punkt 2 und 3 kommt jetzt noch. Punkt 2, Gott greift ein. Er geht gegen diese treulosen Hirten vor. Er zieht sie zur Rechenschaft wegen all dem, was sie dem Volk auch angetan haben. Und er verteidigt sein Volk gegen dessen eigene Regenten. Was heißt das für uns, wenn man sich das anschaut, was Gott tut und wenn man ihn als Vorbild nimmt, dann heißt das für uns, wir sollen auch unsere Leute um uns herum verteidigen und Missstände benennen. In letzter Zeit tauchte das immer wieder, leider muss man sagen, auf, an vielen verschiedenen Stellen, dass in Kirchengemeinden richtige Missstände aufgedeckt wurden. Da müssen wir nur an die katholische Kirche mit dem Missbrauchsskandal denken, in Amerika bei den Megachurches, da gab es echt Leiter, die ihre Position ausgenutzt haben, auch in dem Fall häufig leider für sexuelles Fehlverhalten. Richtig schlimme, abartige Dinge sind da einfach passiert. Und immer wieder kam hervor, dass in diesen Gemeinden, wo das passiert ist, eine gewisse toxische, giftige Kultur herrschte. Dass die diesen Missbrauch getan haben und ihre Position vielleicht auch ausgenutzt haben, so eine Kultur geschaffen haben, dass niemand die Stimme erhoben hat und niemand gesagt hat, ey, das geht so nicht. Was du da tust, was du sagst, wie du handelst, das ist völlig daneben. Und mal auch sich um die Leute gekümmert hat und sie beschützt hat. Diese Kultur hat dafür gesorgt, dass in vielen Gemeinden diese abartigen Dinge passieren konnten. Und tatsächlich will ich das dann auch offen benennen, dass wir in St. Petrus das bitte so nicht machen sollen und machen dürfen. Wenn ihr irgendwas in unserer Gemeinde erlebt oder wenn ihr in anderen Gemeinden seid und da Dinge erlebt und ihr sagt, ey, das geht so nicht, das ist völlig daneben und völlig falsch. Da ist irgend vielleicht ein Teamleiter, ein Dienstleiter, ein Pastor, ein Hauptamtlicher, wer auch immer, und der macht einfach richtig Schmu und der nutzt seine Stellung vielleicht aus oder der macht Sachen, die sind nicht Jesus-like, dann erheb deine Stimme und dann sag das und sprich das an. Das geht nicht. So eine toxische Kultur, die darf einfach in einer Gemeinde nicht entstehen. Das ist nicht das, was Jesus von einer Gemeinde sich wünscht und wie das sein soll. Und in Jesus ist auch Wahrheit. Er selber ist ja die Wahrheit. Das heißt, in ihm selber ist schon das Aufdecken von solchen Dingen mit drin. Da brauchst du keine Angst haben, sondern in Jesus passiert es und es ist völlig okay, das zu benennen. Und dann sind noch zwei Punkte an der Stelle auch interessant, die man sich auch sagen kann. Vielleicht versuch mal aus deinem Kopf diese ganz krassen Beispiele von diesem Missbrauch rauszubekommen, sondern denk mal an ein sanfteres Fehlverhalten. Ist auch nicht schön, ist auch absolut nicht nett, aber irgendwie was Sanfteres. Mir fällt gerade kein gutes Beispiel ein, aber um mal dieses Bild aus euren Köpfen so rauszuwischen. Wenn das passiert, dann ist wichtig, dass unser Predigtext uns sagt, wir müssen nicht verzweifeln, wenn unsere Leiter versagen. Wenn da Versagen ist, wenn da Schuld ist, müssen wir anderen, die wir Schafe sind, das H hier Schaf, bist gleichzeitig Schaf, wir alle sind Schafe, dann musst du nicht verzweifeln, sondern darfst dich daran erinnern, dass Gott weiter der Herr ist. Dass er zugesagt hat, dass er kommen wird, dass er sich um seine Herde kümmern wird und dass er für seine Herde sorgt. Dass er die Lage im Griff hat und dass er aus jedem Müll und aus jedem Mist die Möglichkeit hat, schon auch was Gutes rauszuentstehen lassen und wachsen zu lassen. Und für die Hirten, wir sind ja eben auch alle Hirten, hat unsere mathematische Formel gezeigt und gesagt, wenn bei dir was schief läuft, dann sei gewiss, Gott kann es vergeben und Gott kann dir verzeihen. Und auch wenn du merkst, dass du bei deinen Bemühungen vielleicht nicht erfolgreich bist, dass du eine Person als dein Projekt betitelt hast, das ist so dein Schaf, um das du dich kümmern willst und du erlebst nicht so die Erfolge, die du gerne hättest, dann verzweifle nicht, sondern sei gewiss, dass auch Gott an dieser Stelle eingreift und dass er sich auf den Weg macht, die Schafe wieder auch zusammenzurufen. Und damit komme ich zum dritten und letzten Punkt auch. Verse 11 bis 16 wird dann geschildert, was passiert, auf welche Art und Weise Gott eingreift und was er jetzt tut, wie er auftaucht und wie er eigentlich der gute Hirte letztendlich ist. Und diese Verse kann man fast als hesekielische Weihnachtsgeschichte bezeichnen. Als hesekielische Weihnachtsgeschichte. Weil Gott kommt zur Welt, weil die Welt nicht zu ihm kommt. Die Hirten kümmern sich nicht um die Schafe, also kommt Gott selber und kümmert sich um seine Leute. Und Hesekiel 34, 11 bis 16 ist gewissermaßen das Modell für Jesus als guten Hirten. Und Jesus selber beruft und bezieht sich auch darauf. Und ich will das einmal einfach darstellen, weil uns das Jesus selber und Gott als guten Hirten einfach richtig gut vor Augen malt und nochmal klarer werden lässt, was Gott eigentlich als Hirte tut. Das erste ist, dass er sucht und dass er forscht. Gott selber kommt und er forscht und sucht nach dir. Er forscht nach deinem Herzen. Er fragt, wie es in deinem Herzen aussieht und wie es in deinem Herzen steht. Und er kennt die Löcher in deinem Herzen, wie so ein Schweizer Käse manchmal ist. Und er will die Löcher füllen. Und wenn du dich verlaufen hast in deinem Leben und auf irgendwelche Abwege geraten bist oder manchmal dich auch selber fragst, wo bin ich eigentlich, dann macht er sich auf den Weg und geht dir hinterher, um dich zu suchen und um dich zu finden. Er sammelt die Zerstreuten. In der Jugendsprache, da gibt es so ein cooles Wort, das heißt lost. Meistens noch mit so einem Digger oder Alter dabei. Ey Digger, ich bin voll lost oder Alter ist die Person lost. Lukas Giering lacht sich schlapp da hinten, genau, weil er das selber immer wieder verwendet, dieses Wort. Lost. Und lost heißt eigentlich, da ist jemand ahnungslos, unsicher oder unentschlossen. Das musste ich auch nochmal googeln, weil ich mir nicht ganz sicher war, ob es wirklich das ist, was ich dachte, was es ist. Also, ahnungslos, unsicher oder unentschlossen. Und ganz oft erlebe ich das bei mir selber oder bei anderen Leuten, da sind wir richtig lost, Alter. Also richtig ahnungslos. Und manchmal wie zerstreut im Exil, dass wir da uns an irgendeiner Stelle unseres Lebens befinden und uns fragen, ey, wie bin ich denn da jetzt reingeraten? Wo befinde ich mich denn jetzt da? Wie komme ich da denn jetzt wieder raus? Manchmal fühlt sich das an wie in so einem schlechten Maislabyrinth, wo man nicht mehr ein- und ausfindet und gar nicht mehr weiß, welchen Weg muss ich jetzt eigentlich marschieren. Und Gott kommt und er sammelt die Zerstreuten. Bei Zerstreuten muss ich immer an so Leute denken, die so eine Strubbelfrisur irgendwie haben, die dieses Durcheinander so ein bisschen irgendwie anzeigen. Ich denke mir dann immer so diese zerstrubbelten Haare, die zeigen was über diese Person, die sind so zerstreut. Und mein Bild ist dann immer, dass Gott als Hirte kommt und erstmal die Frisur schön kämmt und herrichtet. Und man dann als Schaf erstmal wieder gut gebügelt aussieht, aber eben auch, dass die Zerstreuung, in der man sich befunden hat, wieder gerade gebügelt wird, im Wortsinn so. Also Gott kommt und er sammelt uns Zerstreute, die wir so lost sind. Und er lagert uns auf hohe Berge. Berge drücken Geborgenheit, Schutz und Erfahrung von Hilfe aus. Und lagern ist ein Bild von überreichem, geschütztem und sicherem Leben. Also alles lauter Guttaten von Gott an uns als seine Schafe. Er lagert uns auf hohe Berge, wo es Geborgenheit und Schutz gibt und wo es überreiches, sicheres Leben gibt. Da tatsächlich ist die tiefe Fürsorge Gottes. Und es drückt sich ganz besonders in dem einen Wort weiden aus. Er weidet uns. Weiden drückt nämlich die umfassende, liebevolle Fürsorge aus. Schutz vor Feinden, Verschaffen von Nahrung und Wasser, Gewähren von Ruhe und Lagerstätte, Aufmerksamkeit, Zurückholen des Verirrten und Verlorenen, Heilung bei Krankheit und Verletzung, kurzum alle Maßnahmen, die zu gutem Leben und zu richtigen Gedeihen führen. Weiden, das ist der Begriff schlechthin, der Gott als Hirten kennzeichnet. Er weidet uns, weil da all dieses Gute und all dieses Perfekte einfach mit dann auch drinne steckt. Und wir, unsere Aufgabe an der Stelle ist eigentlich nur, uns weiden zu lassen. Das zuzulassen, dass Gott uns wirklich nehmen darf und als Schaf, Hirte uns treiben darf und vor uns hergehen darf und uns die Weide zeigt. Ich muss immer an Kerrygold denken, an die Butter. Die machen ja immer Werbung dafür, dass die Kühe, von denen diese coole Butter kommt, auf den besten Wiesen in Irland grasen. Ne? Diese mega grünen Wiesen in Irland. Wer schon mal in Irland war, ich war das mal, der weiß genau, was damit gemeint ist, weil das ist wirklich so saftig und grün da, wie Kerrygold diese Werbung macht. Und diese Butter schmeckt wirklich gut. So, also kauft sie nicht unbedingt. Ich mache jetzt keine Schleichwerbung, nicht, dass ihr denkt, ich kriege irgendeine Provision, was ihr Kerrygold kauft. Aber sie schmeckt wirklich gut, man schmeckt es da raus. Und das Weiden wende ich jetzt mal von Kühen und Schafen einfach mal aufeinander an. Das ist nicht ganz deckungsgleich, ihr wisst es. Aber dass man im Grunde genommen auch für sich sagen kann, wenn Gott kommt und mich weidet, dann bin ich als Schaf wie auf so einer saftigen Kerrygold-Wiese in Irland. Dann geht es mir so gut und dann kann daraus aus meinem Leben auch wirklich was krass Saftiges und was richtig lecker Schmeckendes und schön Anzusehendes einfach auch draus entstehen. Dass am Ende aus meinem Leben richtig gute Butter, gute Weidemilch, was auch immer raus entsteht, gute Wolle rauskommt und. Und das passiert, wenn Gott kommt und wenn er uns weiden darf. Die Schwierigkeit ist, dass wir Schafe sind und ständig auf dem Weg weg sind von Gott. Erst heute Morgen habe ich ein Video gesehen, das kam aus, ich glaube, Syrien. Da war ein Schaf in so eine Spalte reingerutscht, so eine ganz längliche. Und das Schaf steckte da drinnen. Die Spalte war echt tief, aber weil es dick war, steckte es nur oben fest. Und ein Junge kam und zog es mit einem Seil heraus. Und das Schaf links von der Spalte, voller Freude, hüpfte es lang und 10 Meter weiter wieder in die Spalte rein und steckte schon wieder fest. Dieses haben wir als Menschen auch in uns drin, dass wir immer wieder von Gott rausgezogen werden aus diesen Spalten und dann 10 Meter freudig durch die Gegend hüpfen und wieder rein in die Spalte. Und das heißt, wir müssen zulassen, dass Gott es auch darf, dass wir nicht wieder in die Spalte reinhüpfen, sondern dass Gott uns auf die coole Weide hinführt. Und er selber macht es auch. Gott selbst tut es. Wir selber sind Beiwerk. Er wirkt durch uns als Hirten. Nicht wir müssen auf unsere Kraft vertrauen, sondern ihn mehr zum Zuge kommen lassen, uns einfach mehr mitnehmen lassen auf seinen Zug, wenn wir als Hirten dann letztendlich auch aktiv sind. Und das Ganze, dass Gott kommt, dass er sich einsetzt, dass er unser Hirte sein will und dass er letztendlich der ist, der alles tut, hat den einen Grund, dass er mit uns zusammen sein möchte. Es gibt einfach Dinge, die gehören untrennbar zusammen. So etwas wie Capri-Sonne und der Strohhalm. Man braucht den Strom, um die Capri-Sonne zu trinken. Oder Nutella und Butter gehören untrennbar zusammen. Wer was anderes behauptet, dass Nutella ohne Butter schmeckt, ist ein Lügner und du sollst nicht lügen. Nutella und Butter gehören einfach untrennbar zusammen. Oder Kakao und Milch oder der HSV und die zweite Liga. Jedes Jahr aufs Frühjahr, aufs Neue. HSV bleibt in der zweiten Liga. Es ist leider so. Man soll nicht lügen? Naja. Oder der Sekundenkleber und der Finger gehören untrennbar zusammen. Hausaufgaben und der Hund oder Frühling und Allergien gehören zusammen. Alles untrennbar zusammen. Und Gott sagt ganz zum Schluss in dem Predigtext, Vers 31, ja, ihr sollt meine Herde sein, die Herde meiner Weide. Und ich will euer Gott sein, spricht Gott der Herr. Da steckt es drin, dass Gott sagt, Mensch und Gott, ich selbst, wir gehören untrennbar zusammen. Das geht gar nicht ohne einander. Sobald man das eine von dem anderen wegnimmt, dann ist irgendwas nicht mehr richtig und dann stimmt irgendwas nicht mehr. Das heißt, Gott selber auf der einen Seite sagt, ey, wenn ihr nicht bei mir seid, wenn ihr nicht zu mir kommt und mich als den Hirten annehmt und ich euch nicht weiden darf, dann fehlt was, dann ist das nicht richtig und nicht komplett, weil das muss eigentlich zusammengehören. Und auf der anderen Seite, wenn wir unser Leben alleine versuchen, auf die Reihe zu kriegen, dann fehlt auch was, weil wir sind darauf angelegt, dass wir untrennbar mit Gott zusammengehören und zusammen sein sollen. Das ist der Grund. Ja, ihr sollt meine Herde sein, die Herde meiner Weide. Und ich will euer Gott sein, spricht Gott, der Herr. Amen.